ARD.
Eine Welt ohne Atomwaffen, das erscheint heute wie ein ziemlich ferner Traum. Und dennoch war es eine Utopie, oder sollten wir eher sagen Illusion, der auch ein US-Präsident einst nachhing.
I have outlined a comprehensive agenda to seek the goal of a world without nuclear weapons.
Ich habe einen Fahrplan skizziert hin zu einer Welt ohne Nuklearwaffen. So sagte es Barack Obama vor den Vereinten Nationen. Im Jahr 2009 war das. Kurz danach bekam er für die reine Ankündigung einer atomwaffenfreien Welt den Friedensnobelpreis. Ein Preis, den ein anderer US-Präsident, Donald Trump, nämlich auch gern hätte. Jedenfalls müssen wir heute aus sehr aktuellem Anlass auch über atomare Ab- oder vielmehr Aufrüstung reden. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Freitag, der 6. Februar. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Über Atomwaffen müssen wir aus verschiedenen Gründen reden, Stefan. Nicht nur, weil das iranische Nuklearprogramm ein wichtiger Gegenstand der Gespräche zwischen den USA und dem Iran ist, die nun begonnen haben. Nicht nur, weil die Ukraine auch deshalb so angreifbar wurde, weil sie ihre Atomwaffen einst im Tausch gegen angebliche Sicherheitsgarantien abgab. Vor allem aber, weil der letzte große Abrüstungsvertrag von Nuklearwaffen, New Start genannt, nun ausgelaufen ist. Schon während Trumps erster Amtszeit, die du ja, Stefan, als Korrespondent sehr nah miterlebt hast, war klar, dass er von diesem Vertrag nicht viel hält. Warum war das eigentlich so?
Ja, vor allem, weil Trump New Start als Obamas Deal betrachtet hatte. Es musste also schon deshalb und wegen der innenpolitischen Symbolik ein schlechtes Abkommen sein, das die USA übel benachteiligt irgendwie. Vor allem, um sich von der Politik seines demokratischen Vorgängers abzusetzen, hat der Make America Great Again Präsident, also New Start, kurzerhand in die Tonne getreten.
Aber gibt es eventuell dann doch einen Neustart für New Start? US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, zumindest nach Auslaufen dieses Vertrags, er wolle etwas Neues, etwas viel Besseres. Aber gibt es dafür wirklich eine Chance? Das habe ich den Atomwaffenexperten Fabian Hoffmann gefragt, der als Wissenschaftler für das Oslo Nuclear Project, einem Forschungsprogramm an der Universität Oslo, arbeitet und mit dem ich ausführlich gesprochen habe.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es eventuell in den kommenden Monaten tatsächlich ein Abkommen geben wird, wo beide Seiten relativ informell festhalten, dass man eben die Begrenzungen festgelegt in New Start, sowohl was die Gefechtsköpfe als auch die Trägersysteme angeht, dass man diese nicht substanziell überschreiten will, einfach weil weder die USA noch Russland wahrscheinlich großes Interesse an einem Wettrüsten hätten. Allerdings glaube ich nicht, dass es in den nächsten Monaten ein neues vergleichbares Abkommen mit New Start geben wird. Sowas braucht Zeit. Das macht man nicht einfach mal so in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen. Also sollte es irgendwann einen weiteren umfassenden Rüstungskontrollvertrag geben, dann würde dies wahrscheinlich beinhalten mehrere Monate, wenn nicht sogar mehrere Jahre, an Verhandlungen zwischen Russland und den USA, vielleicht auch mit anderen Nuklearwaffenstaaten dort.
Mit China zum Beispiel, dass die USA da gern drin hätten, dass sich aber derzeit sträubt dagegen. Und Hoffmann sagt übrigens auch, angesichts der von Trump ausgelösten Verunsicherung zum US-Schutzschirm in Europa, ist es zumindest legitim, über eine deutsche nukleare Bewaffnung nachzudenken, auch wenn er die nicht für praktikabel hält. Vorher aber alles, was sonst wichtig ist, Stefan, und da gibt's auch einiges zu berichten.
Ja, beginnen wir in der Ukraine. Die von Trump als ja großzügige Geste Putins verkaufte einwöchige, faktisch aber nur dreitägige Pausierung der russischen Luftangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur, die haben die Angreifer wohl tatsächlich genutzt, um mehr Raketen und mehr Drohnen für die nächsten Attacken bereitzustellen, genau wie Rebecca Barthes am Dienstag aus Kiew berichtet hat. Einer sieht das aber beharrlich anders, nämlich Donald Trump. Der US-Präsident behauptete auf Reporterfragen, Putin habe Wort gehalten mit der einwöchigen, teilweisen Aussetzung von Luftschlägen, wie versprochen, von Sonntag bis Sonntag. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben Trumps anerkennende Worte für Putin wütend gemacht, denn sie haben die Realität ganz anders erlebt und sehen Tag für Tag, dass Russlands Machthaber die klirrende Kälte in der Ukraine weiterhin auszunutzen sucht, um die Resilienz der Zivilbevölkerung zu brechen und das überfallene Land so in die Kapitulation zu treiben.
Das heißt, die russischen Luftangriffe gehen gnadenlos weiter, oder?
Ja, so ist es. Am Mittwoch etwa wurde ein Markt in der ostukrainischen Stadt Druschkivka getroffen. Nach Angaben des Gouverneurs von Donetsk, Vadim Filaskin, wurden dabei mindestens 7 Menschen getötet und 15 verletzt. Der Ort liegt inmitten der besonders umkämpften Gegend, in der die verbliebene ukrainische Bevölkerung von schätzungsweise rund 200.000 Menschen ausharrt, also zwischen Kramatorsk und der fast völlig zerstörten Frontstadt Kostjantynivka. Bei dem Angriff sollen die Russen übrigens Streumunition verwendet haben, also eine Waffe, die in der Flugphase hunderte kleine Sprengkörper über ein großes Gebiet verteilt. Der Einsatz dieser Clustermunition ist in rund 110 Staaten ja verboten. Diese haben eine entsprechende Konvention unterzeichnet. Russland ist aber nicht Vertragsstaat und sieht Streumunition weiterhin als militärisch legitime Waffe an. So sieht es aber auch die Ukraine, wichtig zu ergänzen. Auch in Kiew schlugen wieder ballistische Raketen ein. Die ukrainische Hauptstadt wurde gleichzeitig erneut Ziel von Angriffen mit Drohnenschwärmen. Dasselbe gilt für Saporischschja, das am Donnerstag massiv von russischen Streitkräften angegriffen wurde, mit dem Ziel, die Energieinfrastruktur zu treffen. 53.000 Haushalte seien ohne Strom. Das meldete der Gouverneur der Region, Ivan Fedorov.
Wie hat denn der NATO-Generalsekretär Mark Rutte eigentlich auf die heftigen Angriffe reagiert? Denn der war ja jetzt gerade zu Besuch bei Volodymyr Zelensky in Kiew.
Ja, und Rutte hat sofort gesagt, die jüngsten Angriffe zeugten nicht von einem wirklichen Friedenswillen Russlands. Und der ukrainische Präsident wiederholte seinen bekannten Vorwurf, Moskau nutze die kältesten Wintertage aus, um die Bevölkerung zu terrorisieren, und ergänzte, das sei Russland wichtiger als Diplomatie. Ein Hinweis darauf, was Zelensky über die Gespräche in Abu Dhabi denkt.
Dann lass uns doch mal auf genau diese zweite Gesprächsrunde in Abu Dhabi schauen. Die ist jetzt am Donnerstag zu Ende gegangen. Wie ist dein Eindruck? Gibt es da irgendwie Fortschritt?
Ja, viel haben wir ja nicht zu sehen bekommen von den durch die USA vermittelten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Aber ich habe mir die wenigen offiziellen Fotos angesehen von diesem riesigen Verhandlungstisch in Hufeisenform mit den drei ziemlich ungleichen Delegationen da sitzend. Wir haben hier bereits ja darüber berichtet, dass man in der Ukraine erstmal froh darüber ist, auf russischer Seite inzwischen kompetente Verhandler zu haben, die ein genaues Bild davon haben, wie es wirklich aussieht auf dem Gefechtsfeld in den vielen Frontabschnitten. Das sind hochrangige Militärs und Geheimdienstoffiziere, die also wissen, wovon sie reden. Und ich musste da unweigerlich an unseren ukrainischen Kollegen Denis Trubetskoy denken, der mit Blick auf die erste Verhandlungsrunde in Abu Dhabi im Januar im Gespräch mit Anna diesen schönen Satz gesagt hatte.
Die ukrainische Seite ist bei diesen Verhandlungen wirklich hochkarätig besetzt mit Menschen, die sich militärisch, außenpolitisch und so weiter auch richtig auskennen. Und die müssen seit einem Jahr mit Menschen auf der amerikanischen Seite reden, die größtenteils keine Ahnung haben.
Ja, aber natürlich wagt es niemand, den vermittelnden Amerikanern fehlenden Sachverstand vorzuwerfen, Kai. Keine der Konfliktparteien kann es sich leisten, vom Tisch aufzustehen und das Ganze sinnlos zu nennen. Niemand will Donald Trump erzürnen. Die Ukraine braucht ja die USA nach wie vor für die Verteidigung des Landes, und Russland sucht den sprunghaften Präsidenten im Weißen Haus als Hebel zu nutzen, so ist mein Eindruck, um mit seiner Hilfe am Verhandlungstisch zu bekommen, was sich militärisch so lange nicht erkämpfen ließ. Entsprechend waren in Abu Dhabi beide Kriegsparteien auffällig darum bemüht, die Rolle von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und die des US-Sondergesandten Steve Witkoff zu loben. Aus der Wüste also viele warme Worte Richtung Washington. So betonte Putins Sondergesandter Kirill Dmitriev am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen, es gebe eine gute, positive Entwicklung, es werde aktiv an der Wiederherstellung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten gearbeitet, unter anderem im Rahmen einer amerikanisch-russischen Arbeitsgruppe zum Thema Wirtschaft.
Genau damit soll Putin seinen roten Teppich damals wartenden Gastgeber Donald Trump ja auch schon beim Besuch in Alaska gelockt haben mit eben äußerst lukrativen Geschäften zwischen Russland und den USA.
Genau, mit der sogenannten Normalisierung der amerikanisch-russischen Beziehungen. Und die zweite Botschaft der Russen an Trump ist auch klar aus meiner Sicht: Lasst die Europäer aus dem Spiel, die stören die Friedensbemühungen nur. Aus dem Munde des in Abu Dhabi im Auftrag Putins verhandelnden Kirill Dmitriev klang das so.
Wissen Sie, es gibt Anzeichen dafür, dass diese Kriegstreiber aus Europa und aus Großbritannien dauernd versuchen, sich in den Prozess einzumischen, dauernd versuchen, sich reinzudrängen. Und je mehr dieser Versuche wir sehen, umso offensichtlicher wird, dass wir hier tatsächlich Fortschritte erzielen, dass es positiv vorangeht.
Was ja durchaus vorangeht und was aus meiner Sicht auch wirklich bedeutsam ist, dass die USA und Russland sich darauf geeinigt haben, in Abu Dhabi den militärischen Dialog wiederzubeleben, also Kontakte Militär zu Militär auf höchster Ebene. Dieser heiße Draht war ja wirklich abrupt erkaltet im Vorfeld der russischen Invasion in der Ukraine Ende 2021. Dass dies nun wieder aufgenommen wird, kann ja durchaus helfen, eben fatale Missverständnisse zu vermeiden, die schnell zu einer Eskalation führen können. Nehmen wir nur die unangekündigten russischen Flüge ohne Transponder nahe NATO-Luftraum oder zum Beispiel diesen Vorfall aus dem Jahr 2023, als ein russischer Kampfjet im Vorbeiflug Treibstoff auf eine Drohne abließ. Aber Stefan, was jetzt die Ukraine betrifft, geht da auch konkret etwas voran aus deiner Sicht? Also von einem Durchbruch in Abu Dhabi kann aus meiner Sicht dann doch eher nicht die Rede sein nach dieser zweiten Runde, oder?
Nein, einen Durchbruch hatten wir auch nicht erwartet. Die Fronten sind im Krieg wie bei den Verhandlungen ziemlich verhärtet. Schwer überbrückbar bleiben vor allem territoriale Streitpunkte. Der Kreml besteht ja bekanntlich darauf, Russland müsse die Kontrolle über die stark befestigten Gebiete in der östlichen Donetsk-Region bekommen, also kampflos erlangen, was seit 4 Jahren nicht erobert werden konnte. Und als besonders schwierig gilt außerdem die Frage nach der Zukunft des von den russischen Angreifern ja besetzten Atomkraftwerkes Saporischschja. Und zum Thema Sicherheitsgarantien, für den Fall, dass Russland einen künftigen Waffenstillstand brechen könnte, da wissen wir lediglich, dass der ukrainische Präsident zufrieden sein soll mit den Garantien, die Europa und die USA für dieses Szenario angeboten haben. Aber ob Putin sich darauf einlässt, Truppen dieser Länder in der Ukraine dann zu akzeptieren, das ist völlig ungewiss. Gelungen ist immerhin mal wieder ein Gefangenenaustausch zwischen den Kriegsparteien, der allerdings schon vor der jüngsten Verhandlungsrunde in Abu Dhabi vereinbart worden war. Erstmals seit Monaten haben Russland und die Ukraine wieder Kriegsgefangene in größerem Umfang ausgetauscht. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte die Rückkehr von 157 russischen Soldaten aus ukrainischer Gefangenschaft. Zudem seien 3 Zivilisten in ihre Heimat zurückgekehrt, die bei der kurzzeitigen Besetzung von Teilen des westrussischen Gebiets Kursk in die Ukraine gebracht worden seien. Nach Angaben des Ministeriums sind die russischen Soldaten derzeit in Belarus und werden medizinisch versorgt. Im Gegenzug seien 157 gefangene ukrainische Soldaten übergeben worden, was Volodymyr Zelensky tatsächlich bestätigt hat. In Kiew sagte er, unter den 157 Ukrainern seien Soldaten der Armee, der Nationalgarde und der Grenztruppen und einige der Männer seien bereits seit 2022 in russischer Gefangenschaft gewesen. Man kann sich vorstellen, Kai, wie erleichtert die Angehörigen dieser Soldaten sein müssen, die nun nach fast 4 Jahren russischer Gefangenschaft zu ihren Familien in die Ukraine zurückkehren. Und eines noch, weil Trumps Sondergesandter Steve Witkoff diesen Gefangenenaustausch so, ja, als symbolisch dargestellt hat. Wir hören aus Kiew, dass es insgesamt bereits der 71. russisch-ukrainische Gefangenenaustausch gewesen ist. Das hat also auch ohne die Vermittlung der USA schon häufiger geklappt.
Und insgesamt, wie fällt da die Bilanz von Abu Dhabi aus, vor allem aus Sicht von Kiew? Die Gespräche sollen ja immerhin fortgesetzt werden in den kommenden Wochen.
Ja, es soll weitergehen in der Dreierkonstellation, auch mit konkreten bilateralen Arbeitsgruppen. Und mein Eindruck, keine der Kriegsparteien wird das abbrechen, auch wenn manche in der Ukraine das Ganze vielleicht für eine Show halten, eine Show für einen einzigen Zuschauer, den im Weißen Haus nämlich. Und Volodymyr Zelensky, der hat das ganz geschickt formuliert. Er bleibt diplomatisch und gleichzeitig deutlich.
Wir sind bereit für alle brauchbaren Formate, die wirklich Frieden näher bringen, diesen verlässlich und dauerhaft machen und dafür sorgen, dass Russland der Appetit darauf vergeht, den Krieg fortzusetzen. Es ist entscheidend, dass dieser Krieg auf eine Weise endet, der Russland keine Belohnung für seine Aggression lässt. Das ist eines der Schlüsselprinzipien, die echte Sicherheit wiederherstellen und garantieren. Wir danken allen Partnern, die uns dabei unterstützen.
Noch also ist Frieden in weiter Ferne und ja selbst ein Waffenstillstand nicht in Sicht. Gibt es denn an der Front Bewegung in irgendeiner Form?
Also seit der letzten Ausgabe und deinem Gespräch mit Rebecca Barth hat sich dort nichts Entscheidendes verändert. Wir hören allerdings, dass den Angreifern die Abkopplung von Starlink schwer zu schaffen macht. Die Russen sollen auch nach wie vor massive Verluste erleiden in den Kämpfen. Von durchschnittlich mehr als 1000 Gefallenen und Schwerverwundeten pro Tag ist die Rede. Im Fokus stehen nun aber die Opferzahlen auf ukrainischer Seite, weil Wolodymyr Selenskyj unlängst neue Zahlen genannt hat, die weit unter anderen Schätzungen liegen. Der ukrainische Präsident hat die offiziellen Verluste eigener Truppen seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp 4 Jahren auf 55.000 getötete Soldaten beziffert. Darunter fielen auch Berufssoldaten und Mobilisierte, sagte er dem französischen Sender France 2 in einem Interview. Und hinzu komme eine große Zahl von Menschen, die vermisst würden, sagte ein sichtlich bewegter Selenskyj. Und wir weisen hier ja regelmäßig darauf hin, Kai, dass beide Kriegsparteien zwar täglich gegnerische Verluste vermelden, aber nur höchst selten eigene Opferzahlen nennen. Und wenn, dann sind ihre Angaben nur schwer vollumfänglich zu überprüfen. Es gilt aber als sicher, dass sowohl Russlands Führung als auch die der Ukraine eigene Verluste herunterspielen und jene in den Reihen des Gegners erhöhen. Andere Schätzungen decken sich nicht mit den offiziellen Zahlen aus Moskau und Kiew, das wissen wir. Ich hatte hier vor kurzem mit Anna über den Bericht der in Washington ansässigen Denkfabrik CSIS gesprochen, der gegen Ende Januar allein für die Ukraine von 100.000 bis 140.000 Gefallenen seit Kriegsbeginn im Februar 2022 aus. Und die Verluste auf der russischen Seite wurden darin mit 325.000 Gefallenen beziffert. Das CSIS stützt sich bei diesen Zahlen nach eigenen Angaben auf Informationen des Militärs, der Geheimdienste und Regierungen verschiedener Länder. Andere Schätzungen liegen, wie gesagt, deutlich höher. Okay.
Und vor dem Hintergrund der großen russischen Verluste sind ja vielleicht auch Meldungen zu sehen, dass Putin das Bündnis mit Kim Jong-un in Pjöngjang zu pflegen sucht.
Ja, Russland hat in jüngster Zeit ja etliche Verbündete verloren, das Assad-Regime in Syrien vor allem, aber auch Staaten im postsowjetischen Raum. Nordkorea gehört nicht dazu. Dessen Diktator Kim Jong-un steht treu an der Seite von Kreml-Herrscher Putin nach wie vor und hat erneut Truppen entsandt, die zwar auf russischem Boden stationiert sind, aber von dort aus Ziele in der Ostukraine angreifen. So meldete es jedenfalls der ukrainische Geheimdienst am Mittwoch. Die Nordkoreaner seien im Raum Kursk eingesetzt, von wo sie unter russischem Kommando mit Artillerie und Raketenwerfern die nordukrainische Region Sumy angriffen und Luftaufklärung betrieben. Seit Juni 2024 stelle Kim Jong-un tausende Soldaten, die regelmäßig rotiert bzw. nach Verlusten verstärkt würden, heißt es in Kiew. Ziel der Entsendung nordkoreanischer Einheiten sei es für Machthaber Kim auch, die Fähigkeiten seiner Truppen durch den Einsatz im Ukraine-Krieg auszubauen. Wörtlich erklärt laut Kiew Independent der ukrainische Geheimdienst:
Ein Schlüsselziel von Nordkoreas Teilnahme am Krieg ist die Beherrschung unbemannter Technologien und die Erlangung direkter Erfahrung in moderner, hochintensiver Kriegsführung. Der Erwerb von Kampferfahrung mit Drohnen wurde eines von Pjöngjangs primären Zielen bei der Unterstützung von Russlands Invasion.
Ja, diese Entwicklung ist ein wenig untergegangen, nicht zuletzt wegen der weltweiten Sorge um New Start, den just ausgelaufenen Nuklearvertrag zwischen den USA und Russland. Du hast es ja am Beginn der Sendung schon erwähnt. Viele befürchten nun ein neues atomares Wettrüsten. China ist ja bereits dabei, sein Atomwaffenarsenal massiv auszubauen. Nun hat sich ein einflussreicher Amerikaner zu Wort gemeldet, Kai, dessen Ansichten und Überzeugungen weltweit große Beachtung finden, der hier so leidenschaftlich die Fortsetzung des New Start-Vertrages fordert, sitzt allerdings nicht im Weißen Haus, sondern im Vatikan.
Nel rinnovare l'incoraggiamento a ogni sforzo costruttivo.
Ich bekräftige meine Unterstützung für alle konstruktiven Bemühungen um Abrüstung und gegenseitiges Vertrauen und fordere eindringlich dazu auf, dieses Instrument nicht fallen zu lassen, ohne zu versuchen, ihm eine konkrete und wirksame Fortsetzung zu gewährleisten. Die aktuelle Situation erfordert, dass alles getan wird, um einen neuen Rüstungswettlauf zu verhindern, der den Frieden zwischen den Nationen weiter gefährdet.
Ja, soweit also Leo der 14. während seiner wöchentlichen Generalaudienz. Ich würde sagen, Kai, das Thema Atomwaffenvertrag ist damit als existenziell wichtig abgesegnet.
Und damit, Stefan, hast du mir die perfekte Brücke gebaut zu unserem heutigen Schwerpunkt. Was für eine Erleichterung, als im Jahr 2010 der damalige US-Präsident Barack Obama und sein russischer Amtskollege Dmitri Medvedev ein Abkommen zur massiven Begrenzung nuklearer Interkontinentalwaffen unterschrieben, den New START-Vertrag oder Strategic Arms Reduction Treaty.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
Doch dieser Vertrag ist nun an diesem Donnerstag ausgelaufen. Es war das letzte Abkommen, das einem Anhäufen von Nuklearwaffen der beiden bei weitem größten Atommächte noch Grenzen setzte, der USA und Russlands nämlich. Viele andere Verträge waren ebenfalls ausgelaufen oder gekündigt worden. Nun hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, er wolle ein viel besseres Abkommen. Aber ob das so schnell geht, ist eine offene Frage. Die Folgen beleuchten wir nun genauer mit Fabian Hoffmann. Er arbeitet als Wissenschaftler für das Oslo Nuclear Project, einem Forschungsprogramm an der Universität Oslo in Norwegen, das sich mit Kernwaffen und internationaler Sicherheit befasst. Herr Hoffmann, mal etwas alarmistisch zu Beginn gefragt, wird ein Atomkrieg mit dem Ende von New START nun wahrscheinlicher?
Nein, also für Alarmismus sehe ich überhaupt keinen Anlass. Die größte Konsequenz könnte natürlich sein, dass die stationierten strategischen nuklearen Gefechtsköpfe in den USA und Russland jetzt wieder ansteigen. Vielleicht um einige Dutzend, vielleicht um einige Hundert, vielleicht auch gar nicht, das wissen wir ja nicht. Aber letztendlich muss man, glaube ich, zwei Dinge festhalten. Erstens, für Europa sind die Implikationen jetzt eher gering. Also ob Russland jetzt 1550 oder 2000 strategische nukleare Gefechtsköpfe stationiert, das macht für uns an sich eigentlich keinen großen Unterschied. Russland kann ja schon so ziemlich jedes Bevölkerungszentrum nuklear in Bedrohung halten in Europa, unter anderem auch mit seinem nicht strategischen Atomwaffenarsenal, das ja nie unter irgendeiner Begrenzung durch New START oder einem anderen Rüstungskontrollabkommen lag. Und entsprechend ändert sich da nicht viel. Auf der anderen Seite müssen wir auch festhalten, dass Russland, aber auch die USA, da bin ich der Meinung, keine der Seiten hat ein großes Interesse, jetzt in einen Wettrüsten einzusteigen. Russland, das wissen wir, ist natürlich immer noch in einem sehr intensiven Landkrieg in der Ukraine verfangen, was enorme Ressourcen zieht. Und auf der anderen Seite muss sich die USA auf eine konventionelle Konfrontation potenziell mit China vorbereiten. Und entsprechend fehlen da auch da einfach die industriellen Kapazitäten und die finanziellen Mittel, um jetzt im großen Stil in die nukleare Aufrüstung zu investieren. Entsprechend halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass die Zahlen auf beiden Seiten stationierter strategischer Gefechtsköpfe erstmal relativ gleich bleiben, mit oder ohne formellen Abkommen.
Kein Alarmismus, sagen Sie, aber wenn die Zahl der Gefechtsköpfe der Nuklearen steigt, auch solcher, die auf Europa gerichtet sind, dann wird die Welt ja aber auch nicht sicherer, ne?
Sicherlich, nein. Ich glaube, das größte Problem ist eventuell auch einfach, dass die Transparenz wegfällt. Also das Schöne an diesem Rüstungskontrollabkommen ist ja nicht nur, dass sie die nuklearen Gefechtskopfzahlen begrenzen, sondern eben auch, dass ein Stück weit Offenheit, Transparenz, wiederkehrender Dialog hergestellt wird. Also wenn eben beide Seiten durchgehend ihre Zahlen öffentlich machen müssen, unter anderem dann auch offiziellen aus dem anderen Land Zugriff zu den Arsenalen natürlich nur in gewisser Weise erlauben müssen, das schafft natürlich eine gewisse Routine zwischen zwei Ländern und das kann natürlich auch dann zu positiven Entwicklungen im politischen Bereich beiführen. Und jetzt ist es aber natürlich auch einfach so, dass die politischen Beziehungen zwischen Russland und den USA in den letzten Jahren und Jahrzehnten sowieso schon extrem gelitten haben. Natürlich auch durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Entsprechend waren da die Verhältnisse sowieso schon auf dem Tiefpunkt. Und dass jetzt dieser Vertrag wegfällt, das macht die Sache natürlich überhaupt nicht besser.
Und Transparenz gab es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ohnehin nicht mehr wirklich, weil Russland ja zum Beispiel gar keine Beobachter mehr zugelassen hatte seit 2022, oder?
Genau, also Russland hat die Verifikationsmaßnahmen, die ja einhergehen mit dem New Start-Vertrag, also eben, dass man Offiziellen aus dem anderen Land Zugriff erlauben muss, in gewissem Maße. Diese Forderungen oder diese Maßnahmen, die wurden einseitig ausgesetzt durch Russland, hat also nicht mehr Zugriff auf sein Arsenal erlaubt. Natürlich hat man trotzdem immer noch in gewisser Weise Zugriff auf Informationen, zum Beispiel Geheimdienstinformationen, Satellitenbilder, andere Informationen, die dann auch ein Stück weit einem erlauben, trotzdem Rückschlüsse zu ziehen, ob das Arsenal jetzt zum Beispiel anwächst oder schrumpft oder gleich bleibt, welche quantitativen Maßnahmen getroffen werden oder nicht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt komplett im Dunkeln stehen, standen wir auch nicht über die letzten Jahre. Aber ja, die formellen Aspekte, die formellen Verifikationsmaßnahmen, die wurden schon ausgesetzt und die kommen jetzt auch nicht mehr wieder.
Nun sagt ja US-Präsident Donald Trump, man brauche ein neues, ein viel besseres Abkommen. Das hat er angekündigt, eigentlich direkt nach dem Ablaufen des alten. Haben Sie denn da Hoffnung in gewisser Weise, dass wirklich ernsthaft verhandelt wird zwischen Washington und Moskau?
Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass es eventuell in den kommenden Monaten tatsächlich ein Abkommen geben wird, wo beide Seiten relativ informell festhalten, dass man eben die Begrenzungen festgelegt in New Start, sowohl was die Gefechtsköpfe als auch die Trägersysteme angeht, dass man diese nicht substanziell überschreiten will. Einfach wie schon gesagt, weil weder die USA noch Russland wahrscheinlich großes Interesse an einem Wettrüsten hätten. Allerdings glaube ich nicht, dass es in den nächsten Monaten ein neues vergleichbares Abkommen mit New Start geben wird. Ich glaube, da fehlt der politische Wille auf beiden Seiten. Und letztendlich ist es natürlich auch so, dass diese Rüstungskontrollabkommen wie New Start vor allem aufgrund der umfassenden Verifikationsmaßnahmen relativ kompliziert zu verhandeln sind. Sowas braucht Zeit. Da müssen viele Verhandlungsbarrieren aus dem Weg geräumt werden. Viele Details müssen beschlossen werden. Das macht man nicht einfach mal so in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen. Also sollte es irgendwann einen weiteren umfassenden Rüstungskontrollvertrag geben, dann würde dies wahrscheinlich beinhalten, mehrere Monate, wenn nicht sogar mehrere Jahre an Verhandlungen zwischen Russland und den USA, vielleicht auch mit anderen Nuklearwaffenstaaten dann.
Bevor wir weiter in die Zukunft schauen, noch einmal einen Blick zurück. Lässt sich denn aus Ihrer Sicht eigentlich eindeutig sagen, wer jetzt schuld ist an dieser Nichtverlängerung von New Start? Es war schon in Donald Trumps erster Amtszeit so, dass dieser versucht hatte, da China mit hineinzunehmen und eigentlich schon damals ein neues Abkommen wollte. Dann wurde das verlängert unter Joe Biden, als der wieder Präsident wurde. Dann haben wir schon drüber gesprochen, hat Moskau keine Beobachter mehr zugelassen. Aber zuletzt war es Russland, das gesagt hatte, lasst uns das doch um ein Jahr zumindest verlängern. Aber es kam erst keine Antwort aus Washington und dann kam die Ablehnung. Jetzt sagt Trump, er will ein neues Abkommen. Also kann man sagen, woran das letztlich gescheitert ist?
Also ich glaube, es gibt hier zwei große Faktoren. Das eine ist eben, dass Russland in den letzten Jahren sich einfach nicht als verlässlicher Partner herausgestellt hat, sowohl was allgemein das internationale Recht und das internationale System angeht, aber auch spezifisch bezogen auf Rüstungskontrollabkommen. Wir erinnern uns an den INF-Vertrag, der glasklar und einseitig durch Russland gebrochen wurde. Russland hat hierfür nie Verantwortung übernommen. Man hat immer noch gesagt, es wäre der Vertragsbruch, wie er festgestellt wurde durch die USA, aber auch durch viele, viele andere Staaten in der NATO und außerhalb, hätte es so nicht stattgefunden. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, okay, ist Russland überhaupt ein Partner, mit dem wir solche Rüstungskontrollverträge noch eingehen können in der jetzigen Zeit? Und dass da eine gewisse Skepsis vorliegt auf Seiten der USA, ich denke, das ist dann absolut verständlich. Und der andere große Faktor ist eben China. China hat in den letzten 5 Jahren sein Arsenal ungefähr verdoppelt, jetzt mittlerweile bei 600 nuklearen Gefechtsköpfen. Bis 2030 geht man davon aus, dass China wahrscheinlich um die 1000 strategische nukleare Gefechtsköpfe stationieren wird. Und die USA haben nun mal den Anspruch, dass ihr strategisches nukleares Arsenal sowohl China als auch Russland gleichzeitig abschrecken muss. Und jetzt gibt es viele Stimmen in den USA, die eben behaupten, wenn Chinas Arsenal dramatisch ansteigt, was es in den letzten Jahren getan hat, das amerikanische Arsenal aber gleich bleibt, dann kann dieser Zweck, eben beide Arsenale Russland und China gleichzeitig abzuschrecken, das kann dann nicht mehr erfüllt werden. Und entsprechend hat man da dann wieder eine weitere politische Barriere, die aufgebaut wurde. Und entsprechend ist dann auch an dieser Stelle der politische Wille oder war nicht mehr der politische Wille gegeben, auf Teufel komm raus, ein Rüstungskontrollabkommen mit Russland alleine abzuschließen, sondern hat versucht, China ins Boot zu holen. China sagt aber auch, und in gewisser Weise ist das sicherlich auch verständlich, China sagt, okay, wir wollen kein Rüstungskontrollabkommen, solange unsere Zahlen noch deutlich unter denen der USA und Russland liegen. Also wie gesagt, China bei ungefähr 600, Russland und die USA bei ungefähr 1550 stationierten Gefechtsköpfen. Und China sagt halt, okay, solange ihr nicht runtergeht oder wir nicht draufgehen, macht es jetzt überhaupt keinen Sinn, über ein trilaterales Abkommen zu sprechen.
INF, das nur noch mal zur Erläuterung, war das Abkommen über die Stationierung nuklearer Mittelstreckenraketen. Wo wir gerade bei China sind, das ist ja interessant. Der US-Außenminister Marco Rubio sagt sehr offen, um im 21. Jahrhundert wirkliche Abrüstung erreichen zu können, ist es einfach notwendig, China mit einzubeziehen.
In order to have true arms control in the 21st century, it's impossible to do something that doesn't include China because of their vast and rapidly growing stockpile.
Aber Sie sagen ja selbst, China will da im Moment eigentlich nicht drüber reden, über Abrüstung, will zunächst selber aufrüsten. Gibt es denn da irgendwie Hoffnung, dass China da doch noch mit reinkommt in einen möglichen Vertrag?
Kurzfristig wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, die chinesische Aufrüstung hat vor allem mit zwei Faktoren zu tun. Zum einen sieht man eben technologische Veränderungen in den USA und man hat eben die Sorge, dass durch diese technologischen Veränderungen, also das Fortschreiten der Technologie, das eigene nukleare Arsenal verwundbarer wird und entsprechend muss man aufrüsten, um eben die strategische nukleare Abschreckung auf Seiten Chinas zu bewahren. Und das andere ist, und ich glaube, dieser Faktor zählt vielleicht noch mehr, China sieht sich als eine Großmacht und möchte nun auch seine Großmachtstellung im nuklearen Bereich aufbauen. Das heißt, wenn China sich als Großmacht sieht, hat man auch den Anspruch, ein nukleares Großmachtsarsenal zu stationieren. Und das sind dann eben diese wenigen strategischen Gefechtsköpfe, mit denen sich China in der Vergangenheit zufrieden gegeben hat, nicht mehr ausreichend. Entsprechend setzt man auf große Aufrüstung im nuklearen Bereich und ich gehe stark davon aus, dass diese nukleare Aufrüstung erstmal fortbetrieben wird. Wie es dann ab 2030 aussieht, da kann es vielleicht dann ein Zeitfenster für ein Window of Opportunity für Verhandlungen geben, aber das ist sicherlich auch nicht sicher.
Ist denn aus USA-Sicht das tatsächlich dann so, dass Trump diesen Vertrag einfach auch deshalb nie mochte, weil es ein Obama-Vertrag war oder steckt da aus Ihrer Sicht noch mehr dahinter?
Das mag sicherlich ein Grund sein. Ich denke, man kann es nicht darauf reduzieren, aber dass Trump allgemein kein großer Fan internationaler Regeln, der internationalen Ordnung ist, ich glaube, das lässt sich auch nicht mehr bestreiten. Also sicherlich, wir haben es ja schon während der ersten Amtszeit durch Trump gesehen, dass Regeln und Ordnungen, die ausgesetzt werden konnten, die wurden ausgesetzt. Das hat sich fortgesetzt in der zweiten Regierung und entsprechend hat man dann wahrscheinlich auch nicht mit Hochdruck an einem Folgevertrag gearbeitet, wie es vielleicht ein anderer Präsident getan hätte, aber trotzdem die größeren strukturellen, systemischen Probleme mit der nuklearen Rüstungskontrolle, sowohl bezogen auf Russlands Track Record als auch auf China, das sind Faktoren, die sind relativ unabhängig von Trump, also reduzieren auf ihn können wir das Auslaufen des Vertrags auch nicht.
Jetzt gucken wir, mit wie viel Hochdruck Trump an einem möglichen neuen Vertrag arbeitet. Schauen wir nochmal auf Europa. Es gibt dort ja auch die Lesart, dass einige in Europa eine Verlängerung dieses New Start-Vertrags eigentlich gar nicht so gerne gesehen hätten, weil sie damit eine Verkleinerung des nuklearen US-Schutzschirms befürchteten. Ist das eine richtige Lesart?
Also ich glaube tatsächlich, dass das Aussetzen oder Beibehalten dieses Vertrages gar keine so großen Auswirkungen auf Europa hat. Um Europa zu bedrohen, reicht das jetzige Arsenal völlig aus. Mit ein paar hundert mehr oder weniger Gefechtsköpfen, ich glaube, der Unterschied ist nicht wirklich groß. Das größere Problem für Europa ist tatsächlich das nicht strategische nukleare Atomwaffenarsenal. Das war aber auch niemals in New Start beinhaltet. Entsprechend auch hier gibt es eigentlich keine größeren Konsequenzen, was Europa angeht. Ich denke, Europa hat es sicherlich ein Stück weit auch wie die Amerikaner gesehen, dass Europa klar festgestellt hat über die letzten paar Jahre, dass eben Russland kein vertrauenswürdiger Akteur im nuklearen Rüstungskontrollbereich ist. Und entsprechend hat man auch hier die Vorschläge Russlands sehr skeptisch betrachtet, dieses Rüstungskontrollinstrument einfach weiterlaufen zu lassen, ein Stück weit auch auf Vertrauensbasis, wenn eben eine solche Vertrauensbasis einfach nicht gegeben ist.
Bleiben wir noch ein bisschen bei Europa. Es wird ja mittlerweile hier über eine eigene nukleare Abschreckung diskutiert, weil eben die USA, weil die Trump-Regierung immer wieder Zweifel lässt, ob sie tatsächlich zu ihren NATO-Verpflichtungen steht. Andererseits hat auch Trump den nuklearen Schutzschirm bislang nicht in Frage gestellt. Aber ist diese Diskussion, dass wir uns da nochmal anders absichern müssen, in Europa notwendig aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, dass wir leider Gottes tatsächlich an dem Punkt sind, wo es Sinn machen könnte, über erweiterte Abschreckungsmaßnahmen im nuklearen Bereich zu diskutieren. Eventuell auch ein Lösungsansatz, wie macht es Sinn, wenn andere europäische Staaten sich Nuklearwaffenarsenale aufbauen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass kurzfristig bis wahrscheinlich auch mittelfristig es einfach nicht realistisch ist, dass Länder wie Deutschland oder Schweden, Norwegen, Polen oder andere sich eine nukleare Infrastruktur aufbauen, die man braucht, um eben dann auch ein Nuklearwaffenprogramm betreiben zu können. Das heißt, kurzfristig sind wir in Europa einfach an Frankreich und Großbritannien gebunden, deren nukleare Abschreckung. Und ich bin dann ganz fest der Meinung, dass es eben an diesen beiden Ländern liegt, die europäische nukleare Abschreckung robuster zu gestalten, unter anderem auch durch einen Anwachs der nuklearen Arsenale in diesen beiden Ländern, aber eben auch durch eine Änderung der nuklearen Doktrin, die eben noch stärker darauf achten muss, dass das nukleare Arsenal dieser Länder nicht nur Frankreich und Großbritannien beschützt, sondern auch ausgeweitet wird auf die europäischen Partner. Klar auch Deutschland, aber vor allem die osteuropäischen Staaten, die ja direkt an der Frontlinie mit Russland liegen.
Aber Sie halten es durchaus für legitim, dass auch Deutschland über eine eigene nukleare Bewaffnung durchaus nachdenkt, weil das würde ja dann dem Weiterverbreitungsvertrag eigentlich widersprechen, oder? Und hätte auch gewisse Risiken zur Folge.
Also ich würde sagen, ja, der Denkansatz ist durchaus legitim. Wir haben eine enorme Veränderung in unserem Sicherheitsumfeld festgestellt. Und dass man sich dann eben überlegt, okay, wie kommen wir damit klar und vielleicht auch etwas kreativer wird im Denkansatz, das ist verständlich. Ich glaube allerdings, es macht überhaupt keinen Sinn, über einen Denkansatz hinauszugehen, einfach weil es logistisch, aber auch rechtlich, wie Sie gesagt haben, enorme politische Barrieren gibt, industriell natürlich auch, die einem solchen Atomwaffenprogramm in Deutschland oder anderswo im Weg stehen. Und ich glaube, letztendlich wären die Kosten eines deutschen Atomwaffenprogramms deutlich größer als die potenziellen Vorteile, vor allem kurzfristig gesehen. Entsprechend glaube ich, dass die tatsächlichen Lösungsansätze anderswo liegen, unter anderem dann vielleicht in vertiefter Zusammenarbeit mit Frankreich und Großbritannien. Vielleicht kann man da auch drüber reden, wie man das finanziell handelt in Europa, wobei es auch hier große rechtliche und natürlich auch politische Barrieren gibt. Aber letztendlich sehe ich tatsächlich ein deutsches Atomwaffenarsenal als nicht wirklich machbar und entsprechend sollte man das auch nicht konkret weiterdenken.
Dann bleibt halt, dass Deutschland und andere europäische Staaten womöglich unter den von Ihnen angesprochenen britischen oder französischen Schirm schlüpfen. Das ist ja aber, haben Sie auch schon angedeutet, nicht so ganz unkompliziert. Was müsste da passieren?
Genau, also im Prinzip hat Frankreich und Großbritannien, die beiden Länder, haben ein Atomwaffenprogramm, ein Arsenal aufgebaut, das eben optimiert ist, die Abschreckung gegenüber nuklearen Bedrohungen auf ihr eigenes Territorium sicherzustellen. Ich glaube, darin sind diese Arsenale relativ gut. Das klappt sehr effektiv. Aber die große Herausforderung besteht jetzt eben darin, dieses Arsenal, die Abschreckung dann auf andere europäische Staaten zu erweitern. Und ich glaube, hier für Deutschland ist das, für uns in Deutschland ist das überhaupt kein großes Problem. Ich denke, eine existenzielle Bedrohung für Deutschland, ich glaube, es wäre auch relativ leicht dann festzustellen, dass eine existenzielle Bedrohung für Frankreich besteht. Entsprechend wäre dann ein Nuklearwaffeneinsatz im Namen Deutschlands auch nicht auszuschließen. Allerdings ist das vielleicht nicht der Fall, wenn es um Länder wie Estland, Lettland, Litauen, Polen geht. Und da muss dann eben Frankreich, vielleicht auch Großbritannien schauen, wie kann man die Doktrin des Arsenal anpassen. Ich denke zum Beispiel, ein wichtiger Faktor wäre, dass man die Lücke, die derzeit besteht, zwischen dem französischen und russischen nichtstrategischen Atomwaffenarsenal schließt. Das heißt, hier müsste Frankreich aufrüsten im nichtstrategischen nuklearen Bereich. So viel wir allerdings jetzt gerade wissen, will Paris das eigentlich gar nicht. Und entsprechend, ja, bestehen auch hier wieder sehr große Herausforderungen, erstmal Frankreich davon zu überzeugen, und selbst wenn sie überzeugt sind, dass man dann eben auch schaut, okay, wie können wir das jetzt umsetzen, relativ schnell, zügig und kostengünstig, und das wird wahrscheinlich auch nicht so gehen.
Das heißt, am Ende ist der US-amerikanische Schutzschirm doch der wirksamste?
In gewisser Weise ja. Wenn es um die erweiterte Abschreckung in Europa geht, dann ist der amerikanische nukleare Schutzschirm der beste, den wir haben. Das liegt einfach daran, weil in weiten Teilen dieser Schutzschirm seit den 60er Jahren genauso aufgebaut wurde, dass eben die erweiterte nukleare Abschreckung glaubwürdig ist. Das klappt nicht einfach so. Da wurden ganz spezifische politische und militärische Entscheidungen getroffen. Und wenn jetzt dieser Schutzschirm eben wegfällt, dann ist da eine Lücke. Ich glaube trotzdem, dass wir Europäer, wir müssen uns da schleunigst um eine Lösung kümmern. Wir wissen nicht, wo es politisch mit den USA in den kommenden Jahren hingeht. Es kann vielleicht besser werden, es kann aber auch genauso wahrscheinlich schlechter werden in den Beziehungen. Und dann möchte ich nicht in einer Position sein, wo wir aufgrund fehlender nuklearer Fähigkeiten in Europa erpressbar sind durch Russland, die ja eben eine massive nukleare Fähigkeit haben, sowohl im strategischen, aber vor allem auch im nichtstrategischen Bereich.
Im Moment sind wir aus Ihrer Sicht noch nicht erpressbar, richtig? Weil dieser US-Schutzschirm bislang nicht in Zweifel gestellt wird, aber das könnte passieren, wenn Zweifel gelassen werden, ob der weiterhin gilt.
Also ich glaube, man darf das sowieso nicht schwarz oder weiß sehen. Ja, ich glaube in gewisser Weise, ja, der Schutzschirm wurde schon in Frage gestellt. Ich glaube, das ist relativ klar, wenn man sich die transatlantischen Beziehungen angeschaut hat im letzten Jahr, angefangen Februar, März letzten Jahres mit dem katastrophalen Meeting im Weißen Haus zwischen Zelensky und Trump und Vance, wo eben ganz klar wurde, diese Rift zwischen Europa und den USA, und dann jetzt jüngst mit der Grönland-Affäre. Also ich glaube, dass da die Glaubwürdigkeit des nuklearen Schutzschirms der USA in Europa nicht mehr ganz so glaubwürdig ist. Das ist relativ normal. Auf der anderen Seite weiß natürlich auch Russland nicht zu 100%, was Sache ist. Und man sagt das immer so, um ein Land nuklear abzuschrecken, da braucht man eigentlich keine 100%ige Sicherheit. Man muss nur so viel Sicherheit herstellen oder Glaubwürdigkeit herstellen, dass eben Russland davon ausgeht, es könnte zu einer Reaktion kommen. Und ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo Russland zu 100% ausschließen kann, dass die Amerikaner nicht an der Seite Europas sind und auch nuklear nicht für uns einstehen würden. Also das Ganze wurde etwas komplizierter. Allerdings ist das Abschreckungsdispositiv, das erweiterte der Amerikaner in Europa, noch nicht grundlegend unterminiert.
Herr Hoffmann, eine Schlussfrage hätte ich noch, weil wir begonnen haben mit einem ehemaligen, jetzt nicht mehr wirksamen Abrüstungsvertrag. Im Moment deutet eher alles in Richtung Aufrüstung hin, aber geben Sie Abrüstung weiterhin, zumindest langfristig, eine Chance, auch was die Nuklearwaffen angeht?
Natürlich, ja. Also wir wissen ja nicht, wo die Reise langfristig hingeht, beziehungsweise wir können versuchen, in die Kristallkugel zu schauen, aber diese Vorhersagen, die sind immer schwammig. Und natürlich in 15, 20, 30 Jahren können wir auch wieder an den Punkt kommen, wo sich die politischen Beziehungen zwischen Europa, Russland, zwischen USA und China stabilisieren, wo Rüstungskontrolle und Abrüstung wieder attraktiv und machbar werden. Allerdings, Sie haben es gerade angesprochen, zum jetzigen Zeitpunkt sind die Zeichen der Zeit auf Aufrüstung, vor allem im konventionellen Bereich. Ich glaube, das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass wir in Europa uns durch diese Nystad-Affäre nicht davon ablenken lassen, dass wir im konventionellen Bereich unsere Aufgaben zu erledigen haben. Völlig egal, was da zwischen den USA und Russland im nuklearen Bereich passiert. Und gleichzeitig, ja, es kann dazu kommen, dass jetzt in den kommenden Jahren auch nuklear aufgerüstet wird zwischen den USA und Russland, weiterhin in China. Das heißt aber natürlich nicht, dass Abrüstung auf lange Frist grundsätzlich unmöglich ist.
Herr Hoffmann, vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, danke Kai. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Die Menschen auf der Welt sollen friedlich zusammenleben. Das ist der olympische Gedanke, auch bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo. In der ARD-Mediathek und Audiothek verpasst ihr davon nichts. Wir wollen euch nun einen Podcast empfehlen, in dem der Leichtathlet und Silbermedaillengewinner im 50-Kilometer-Gehen Jonathan Hilbert erzählt, warum er nach seinem Erfolg depressiv wurde und wie er wieder rausgefunden hat aus der Krise.
Ich nehme jetzt viel intensiver wahr, wenn Herbst ist, ne? wenn die Blätter sich verfärben. Ich nehme viel intensiver wahr, wenn im Frühjahr die Blumen blühen. Ich nehme viel intensiver wahr, wenn jetzt an einem grauen Tag mal ein Stückchen blauer Himmel zu sehen ist. Also es ist etwas, was ich in dieser Phase überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe und etwas, woran ich mich jetzt wieder sehr freuen kann.
Inzwischen trainiert Jonathan Hilbert an seinem Comeback mit dem Ziel Olympia 2028. Den Link zum Podcast Raus aus der Depression packen wir euch in die Shownotes. ARD